Moin moin und herzlich willkommen zum Niveauvollen Talk mit Trash and Tile. Heute mit einer Folge zu Mystica und außerdem quatschen wir ein bisschen über die WWE-Veranstaltung, bei der Philipp, Stefan und ich zu Besuch gewesen sind. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wenn ihr irgendwo genauer hin wollt, dann nutzt einfach die Kapitelmarken und springt zu der Stelle hin. Bis dann, bye.
Vielleicht kann der Patrick da mithalten.
Ja, weiß ich nicht.
Ich brauche ein System, das ist knackig. Ich brauche ein System, das wenig Regeln hat. Ich brauche ein System, was möglichst viel abdeckt.
Wir sind da ja mit völlig unterschiedlichen Perspektiven rangegangen.
Und wenn da keiner zwischendurch redet und die Leute irgendwie mal hochhypt, dann ist das bitterböse langweilig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Philipp und Patrick. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den ganz fantastischen Patrick. Hallo.
Moin moin, Patrick hier, Nerd von A wie Avatar bis Z wie Zauberwürfel. Ich glaube, das bleibt jetzt so mein Sprüchlein am Anfang. Eigentlich zu jedem Thema kann ich irgendwas sagen und wenn nicht, dann kann ich mich so schnell da rein nerden, dass ich spätestens nach 10 Minuten was dazu sagen kann. Moin moin.
Wunderbar. Patrick, diesmal frage ich dich nicht, ob du schon berühmt bist. Diesmal habe ich eine ganz andere Frage. Denn du und ich und auch der Blog-Namensgeber Stefan haben letztens ja so einen richtig klischeehaften Männerabend miteinander verbracht. Erst haben wir echt fette Burger in einem echt stylischen US-amerikanischen Restaurant gegessen und dazu Milchshakes getrunken, die vermutlich dreimal so viele Kalorien hatten wie mein Double Bacon Cheeseburger. Und dann haben wir uns eine Wrestling-Show vom weltweiten Marktführer WWE angeschaut. Wir sind da ja mit völlig unterschiedlichen Perspektiven rangegangen, denn Stefan und ich sind ja erst seit wenigen Jahren an dem Thema interessiert. Und für mich war es aber genau wie für Stefan schon die dritte WWE-Show und ich glaube sogar meine 11. Wrestling-Show insgesamt. Und bei dir dagegen war es ja so, du bist seit 30 Jahren Wrestling-Fan, aber warst noch nie bei überhaupt irgendeiner Live-Show. Und deswegen natürlich die Frage, wie hast du denn dieses Erlebnis wahrgenommen?
Also als allererstes, die Sitze waren zu weit weg. Aber das habe ich ja vorher gesagt.
Und viel zu hoch. Ich habe Höhenangst gekriegt zwischendrin.
Ich habe dir vorher gesagt, nimm welche dichter dran. Aber nein, du musstest ja die ganz weit weg, damit wir die Atmosphäre einsaugen konnten.
Na, das haben wir auch gemacht.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich der einzige Vorteil. Man konnte von oben tatsächlich cool reingucken, als dann die Wrestler innen in der Mitte standen und dann die Zuschauer angefeuert haben. Das sah von oben schon ziemlich cool aus. Also, und wenn dann alle so rumjieten, dann war das schon ziemlich nice. Allerdings war halt, dadurch, dass der Jumbotron nicht das Wrestling selbst übertragen hat, war es halt sehr weit weg. Man musste halt schon wissen, welche Person da gerade steht, um das in irgendeiner Art und Weise zuordnen zu können. Aber die Show war ziemlich gut. Was mir aufgefallen ist, wenn solche Matches sind, die ein bisschen ausdauernder sind, wo die Leute ein bisschen ja nicht mehr können und sich ausgepowert haben, dann fehlt eine ganze Menge an Sprache durch die Kommentatoren, weil das ist dann langweilig. Das Hauptmatch war ein Cage-Match und das ist ja dieses, wir kommen so langsam nur über diesen Cage oben drüber, weil wir einfach so geschafft sind. Und wenn da keiner zwischendurch redet und die Leute irgendwie mal hochhypt, dann ist das bitterböse langweilig. Es war auch eines der langweiligsten Matches. Also Cage Match Live kann ich nicht empfehlen. Dafür war der Street Fight von Rhea Ripley und Liv, wie hieß sie?
Liv Morgan.
Liv Morgan, der war Bombe. Mit einem späten Eingriff von noch einer anderen Wrestlerin. Plus mit Kendo-Sticks vermoppen und durch den Tisch durchfliegen war alles mit dabei. Das war schon ziemlich gut, muss ich schon sagen.
Ja, absolut. Würdest du denn jetzt, wo du so das erste Mal das mitgemacht hast, nochmal hingehen, vielleicht auch zu einer kleineren Veranstaltung?
Ich würde tatsächlich wahrscheinlich eher zu einer kleineren Veranstaltung gehen, weil ich da dichter dran sein kann und nicht 200 Euro dafür ausgeben muss.
Absolut. Ich habe das mal ausgerechnet tatsächlich, weil ich mit Jasmin drüber geredet habe. Denn ich war ja einen Tag vorher mit der lieben Jasmin Neitzel, beste Grüße, bei einer Indie-Show. Und wir haben ungefähr netto bezahlt 1 Euro pro Minute Wrestling bei der WWE für fast ganz hinten. Und bei der Indie-Show, wo wir einen Tag vorher waren, saßen wir direkt am Ring und haben, ich glaube, sogar weniger als 50 Cent pro Minute bezahlt. Also vielleicht unterstützt ihr lieber mal die kleinen Indie-Shows statt dem Marktführer. Das ist sehr sympathisch, wenn ihr das tut.
Marktführer kommt nicht so oft nach Deutschland. Also geht zu den Indie-Shows.
Ja.
Es gibt eine relativ coole Frauenliga, habe ich mir sagen lassen. Die ist relativ neu, da kamen wir einen Podcast zu.
So, dann jetzt stärken wir uns erstmal mit einem Getränketest, denn die Zaubermörcher waren von unseren Tests so begeistert, obwohl du ja immer gesagt hast, dass es nicht ganz dein Geschmack manchmal ist. Aber sie waren begeistert und deswegen haben sie uns wieder was geschickt, wieder mit einem lustigen Namen, und zwar Gundulas gespickte Orange. Geschmack zimtig, würzige Orange. Und ja, lass uns doch mal riechen. Die ganze Küche stinkt schon wieder. Nein, stinkt ist das falsche Wort. Sie riecht sehr angenehm, denn wenn du die Box hier aufmachst oder wenn du die Tüte aufmachst, dann kommt dir ein Geruch entgegen. Das haut dich voll aus den Latschen.
Ja, das stimmt.
Dann probieren wir einfach mal. Der Tee riecht auf jeden Fall sehr orangig.
Schmeckt auch sehr orangig. Also wirklich.
Ja.
Der Zimt ist zum Glück ein bisschen versteckt. Bin kein großer Zimtfreund.
Ich auch nicht.
Aber die Orange, die schmeckt man tatsächlich auch im Nachgeschmack noch extrem stark nach. Das finde ich sehr, sehr lecker. Auch wenn es mehr winterlich ist, aber noch ist ja nicht so richtig warm. Das zählt noch.
Wobei die Folge kommt so spät, vermutlich ist dann schon Hochsommer. Nein, so lange wird es nicht dauern, keine Sorge. Das Einzige, was mich gestört hat, du wirst es wahrscheinlich gemocht haben, denn du bist ja ein Fan von kleinteiligen Teestückchen. Es war irgendwie so ganz kleinteilig dieses Mal teils, dass mir das alles durch mein Tee-Ei durchgesuppt ist. Und ich habe jetzt hier mehr so eine Teesuppe anstatt einen richtigen klaren Tee.
Deswegen habe ich einen Teesieb und nicht nur ein Tee-Ei. Muss halt beides haben.
Man merkt, du bist der Profi hier. Also schmeckt jedenfalls gut. Links in den Shownotes wie immer. Und natürlich vielen Dank für das Rezensionsexemplar.
Der ist tatsächlich sehr lecker. Den kann man empfehlen, ja.
Und damit kommen wir schon wieder zum Videotipp der Folge. Und mein Videotipp wird etwas länger, weil ich sehr viel kontextualisieren muss. Und ich ja dann quasi auf den Anti-Videotipp aus unserer Januar-Folge antworte. Und deswegen, Patrick, möchtest du vielleicht zuerst, um uns erstmal locker flockig reinzubringen?
Ja, ich brauche überhaupt nichts kontextualisieren. Mein Videotipp ist die Riesenpromo von John Cena nach seinem Heel-Turn. Wer John Cena nicht kennt, der hat, glaube ich, die Popkultur der letzten 20 Jahre verschlafen. Selbst Nicht-Wrestling-Fans sollte dieser Name ein Begriff sein. Er hat auch in diversen Filmen mittlerweile mitgespielt. Und er hat einen sehr brutalen Heel-Turn hingelegt nach 25 Jahren und hat dazu eine Promo gehalten dann in Monday Night Raw. Und die geht ungefähr 26 Minuten, inklusive am Anfang 5 Minuten ausbuhen und da drin sich suhlen. Und am Ende noch ein bisschen von Cody Rhodes abgefuckt werden, um dann wie ein kleines bedröppeltes Männchen aus dem Ring zu verschwinden. Aber dieser Mann weiß einfach, wie er Promos halten muss. Der hat ungefähr 20 Minuten lang die Masse gegen sich aufgewiegelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass davon das Wenigste vorgedacht war. Ich denke, er hat eine grobe Idee gehabt, aber ich glaube, der ist einfach so gut, dass er das einfach, wie The Rock auch, so aus dem Ärmel schüttelt. Und das Ding kann ich nur jedem empfehlen, der einfach mal gucken will, was der Mann drauf hat. Und Wrestling-Fans empfehle ich das sowieso. Alle, die das verpasst haben, John Cena ist jetzt böse und er sieht sich nicht als böse, er sieht sich als armes, armes Opfer. Sehr zu empfehlen.
Sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es ja erst morgen schauen. Also ihr seht, wie lange die Aufnahme schon zurückliegt. Ich werde es morgen schauen in der deutschen Version. Und ja, die Spannung steigt. Gut, ich habe diesmal auch einen ganz heißen Videotipp mitgebracht, der meine heimische Kleinstadt in helle Aufregung versetzt hat. Ach, was sage ich, mein ganzes Bundesland, was sage ich, den ganzen Osten. Denn sogar der Ministerpräsident hat sich eingeschaltet, um lautstark zu verkünden, wie schrecklich doch diese Dokumentation sei und dass der Mitteldeutsche Rundfunk die Ausgeburt der Hölle ist. Und ich habe diesen Videotipp nicht nur gewählt, um wieder mal so ein wenig Street Credibility oder wenigstens ein bisschen Mitleid abzugreifen. Denn die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich in dieser Kleinstadt verbracht, sondern auch, weil ich hier einen wunderbaren Querverweis habe auf unsere Podcast-Folge über Serious Gaming zu Beginn des Jahres. Jedenfalls ging dieses Video ziemlich durch die ostdeutschen Medien. Also vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, meistens wenn ihr im Osten wohnt. Denn ich möchte euch das Video Arm, Billig, Ostdeutsch ans Herz legen, welches mittlerweile auf vielfachen Druck aus der Politik und dem Online-Mob umbenannt wurde in Von Leerstand bis Luther, wie Eisleben um seine Zukunft kämpft. Also es ist schon ein bisschen entschärft vom Namen her. Das ist eine knapp über eine halbe Stunde lange Dokumentation über den aktuellen Zustand meiner Heimatstadt Lutherstadt Eisleben, in der ein MDR-Reporter mit den Menschen vor Ort spricht und seine persönlichen Eindrücke schildert. Denn Eisleben liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz, der, solange ich mich zurückerinnern kann, schon immer im deutschlandweiten Ranking der abgefuckteste Landkreis überhaupt war. Also praktisches Beispiel, mein Elternhaus, relativ neu modernisiert und alles drum und dran, ist weniger wert als die abgeranzte Wohnung, die ich in der bayerischen Provinzkleinstadt habe. Einfach weil hier die Preise so niedrig sind, weil niemand hier wohnen will. Und nun erinnern wir uns, ein Reporter, der vor Ort eine problematische Gegend besucht, das hatten wir schon mal als Anti-Videotipp, wie eben erwähnt zu Beginn des Jahres über Halle Neustadt, wo ich nach meinem Wegzug aus Eisleben für gut eine halbe Dekade gelebt habe. Das war damals ja so ein Negativbeispiel, weil das alles sehr reißerisch war und es keinerlei Kontextualisierung gab. Und da fand ich umso erfrischender, dass dieses Video hier eben das Positivbeispiel ist. Denn hier wird durchgehend mit den Menschen gesprochen und nicht über sie, was einfach ein sehr viel differenzierteres Bild abgibt. Selbst wenn es einige kleinere inhaltliche Fehler gibt. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich authentisch, auch wenn das die EinwohnerInnen und der Ministerpräsident eben nicht wahrhaben wollen. Und hier fand ich ganz interessant, wie halt versucht wird, die desolate Lage schönzureden, teilweise auch, indem dann positive Gegenpropaganda-Videos erstellt wurden. Auch da packe ich was in die Shownotes. Also ja, natürlich gibt es auch einige schöne Ecken in der Stadt. Und ja, wir haben einmal im Jahr das größte Volksfest der Region. Und nochmal ja, irgend so eine Straße wurde auch letztens neu geteert. Aber das hält doch trotzdem keinen Jugendlichen davon ab, oder jemand, der gut ausgebildet ist, schnellstmöglich wegzuziehen. Auch zum Beispiel aus meiner Schulklasse, ich weiß nicht, wie viele da noch da sind, aus meinem Abiturjahrgang war vielleicht 10% sind hier geblieben, der Rest ist weggegangen. Also, um es kurz zu machen, schaut nicht nur das Video, denn dann seht ihr beispielsweise auch, wer mein Friseur ist und wer mir immer meinen Scheitel mit Strich seit 0 mm schneidet, sondern scrollt euch gerne mal auch durch die Kommentare und googelt mal die verschiedenen Zeitungsartikel, um zu lesen, wie die Wahrheit verdrängt und umgedeutet werden soll, weil vielen Einheimischen die Wahrheit einfach nicht passt. Und Wahrheit ist eine schöne Überleitung, denn jetzt ist natürlich die Stunde der Wahrheit. Wir kommen zum Ask Me Anything. Und ich habe eine ganz fantastische Frage mitgebracht, die tatsächlich so ähnlich schon mal der Elea und mir gestellt worden ist, vor, weiß ich nicht, 5 oder 6 Jahren. Sie ist aber damals relativ humoristisch beantwortet worden oder nicht ganz ernst beantwortet. Dieses Mal will ich sie ernst beantworten. Und deswegen, Patrick, für welchen Job wärst du laut fremden Leuten eigentlich sehr gut geeignet? Du bist es aber überhaupt nicht.
Ja, da habe ich mal ein bisschen rumgefragt, vorrangig meine Frau. Und die sagte, ich wäre ein wahnsinnig guter Verkäufer. Da ich so gut quatschen kann, könnte ich Pinguinen Kühlschränke verkaufen. Und das meint sie ernst. Aber ich bin dafür zu nett. Ich will ja keine Leute aufs Kreuz legen. Das heißt, ich würde immer die Wahrheit sagen. Ich hätte zwar die geistige Kapazität dazu, um den Dinge aufzuschwatzen, aber ich bin da zu nett, um denen das Geld dafür abzuluxen. Also wahrscheinlich würde ich einfach rumlaufen und Sachen verschenken, was dann auch nicht optimal ist für den Job.
Nein, ich glaube, das ist nicht optimal für den Job. Ich habe auch mal rumgefragt, zum Beispiel meine Freundin, aber auch generell im Freundes- und Familienkreis, was die so glauben, was für mich ideal wäre. Und es kam tatsächlich sehr oft Koch, weil ich koche ja wirklich schon sehr gerne und viel. Aber ich wäre ein sehr schlechter Koch, weil ich absolut nicht in der Lage bin, nach Rezept zu kochen oder mich an Vorgaben zu halten. Also jedes Gericht, was ich mache, schmeckt anders, weil ich immer experimentiere. Und das ist natürlich, wenn du in einem Restaurant arbeitest oder so, absolut nicht gut, wenn einfach jedes Essen anders schmeckt.
Das ist kontraproduktiv, ja.
Fragen wir doch einfach mal unseren heutigen Gast, für welchen Job er nicht geeignet wäre. Und natürlich, hallo und wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin der Henning und ich wäre auch nicht als Verkäufer geeignet. Eindeutig. Ich werde immer als Socializer gesehen, weil ich das im Rollenspiel gerne spiele, aber in der Realität bin ich auch nicht in der Lage, Leute aufs Kreuz zu legen und damit als Face eigentlich absolut nicht geeignet.
Sehr schön. Und dann kommen wir mal zur Medienschau. Und weil der Patrick und ich jetzt so viel erzählt haben, darf natürlich der Gast jetzt loslegen. Henning, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Was ich empfehlen kann, ist ein Rollenspiel, was ich in am Wochenende kennenlernen durfte. Tokyo Otherworld nennt sich das. Ist ein Ableger von City of Mist. Und da war ich ziemlich begeistert von. Es ist ein sehr simpel gehaltenes System. Man kriegt seine Charakterbögen quasi auf laminierter Folie und hat da verschiedene Text drauf. Also das funktioniert ähnlich wie bei Fate, die Aspekte, die man sich nach und nach freispielt und dann einfach auf dem Bogen ankreuzt. Ja, ich kann die Regeln jetzt nicht schnell zusammenfassen, aber es war ein sehr schönes, sehr schnelles Spiel für zwischendurch mit einem sehr interessanten Setting, weil alle Charaktere halt irgendeine verborgene Superkraft haben. Alle in der Cyberpunk-Welt funktionieren. Es sind komplett vorgefertigte Charaktere, von denen hatten wir aber 30 zur Auswahl. Also die haben das schon ordentlich vorgelegt. Und da war ich sehr begeistert von.
Das klingt spannend. Und da du mir den Link eher schicken musst für die Shownotes, werde ich auf jeden Fall mal drauf gucken.
Genau, und was ich noch empfehlen kann, ist ein Buch, was ich jetzt fast zu Ende gelesen habe. Das ist allerdings schwere Kost. Das heißt Nexus, ist von Yuval Noah Harari. Das ist ein Philosoph. Der Untertitel ist eine kurze Übersicht über Informationsnetzwerke. Dabei geht es aber nicht nur um IT, sondern er fängt quasi bei der Steinzeit an, wie sich das Geschichtenerzählen untereinander, Strukturen unter den Menschen gebaut haben, wie das Aufschreiben von Dingen die Gesellschaft verändert hat, wie Demokratien möglich wurden, wie absolute Herrschaften möglich wurden, generell wie Organisationssysteme innerhalb der Menschen durch solche Technologien möglich wurden. Und geht dann am Ende darauf ein, wie KI das alles verändert wird. Und das ist sehr spannend, aber es ist auch, es ist ein philosophisches Buch. Es ist recht trocken, man muss sich da schon durcharbeiten, aber es ist trotzdem sehr zu empfehlen, weil es einem in einigen Punkten die Augen öffnet und Ansichten gibt, die man so noch nicht gesehen hat.
Auch das klingt interessant. Und vielleicht kann der Patrick da mithalten.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch was Neues kennengelernt, und zwar ein neues Trading Card Game, Flesh and Blood. So neu ist es eigentlich gar nicht, es gibt schon seit 2017, aber für mich ist es neu. Und das hat mir die letzten paar Wochen sehr viel Spaß gemacht. Da war ich auch tatsächlich das erste Mal bei Casual-Turnieren in einem lokalen Games-Shop, was ich vorher bei anderen Kartenspielen so noch nicht durchgezogen habe. Der einzige Nachteil, der dieses Spiel so hat, ist, dass es verdammt teuer ist. Es ist ein Legacy-System, das heißt, Karten rotieren nicht raus. Ansonsten funktioniert es wie ein Standard-TCG, also sprich, es kommen regelmäßig Erweiterungen raus mit Boostern, wo man Karten rausziehen kann. Das Problem ist halt, dass diese Karten irgendwann relativ teuer werden, sobald sie gut genug sind, dass sie andere outclassen. Und das ist halt doof. Das Schöne an dem Spiel ist allerdings, es funktioniert mal völlig anders als die man so kennt. Also es ist nicht wie Magic oder wie Pokémon oder auch wie Lokana, sondern es ist heldenfokussiert. Man hat eine Heldenkarte, die spielt man und fängt an direkt mit einer Handvoll Equipment, die man auf dem Board hat, die bestimmte Dinge kann. Und dann zieht man seine Karten auf am Ende des Zuges und muss dann mit diesem Kartenpool Resource Management betreiben. Man hat Karten, die, also alle Karten können für Ressourcen gepitcht werden. Das heißt, man kann die Karten ablegen und damit andere Karten bezahlen. Du kannst die meisten Karten benutzen, um die gegnerischen Karten zu blocken. Und einige der Karten kannst du benutzen zum Angreifen. Wieder andere Karten sind dann dafür da, um deine Karten zu verstärken. Das ist ein interessantes System, weil man immer erst am Ende seiner eigenen Runde wieder aufzieht. Das heißt, man muss die gegnerische Runde und seine Runde mit einem Handkartensatz von ja, so zwischen 3 und 5 Karten überstehen. Und das ist ein spannendes Feature. Das habe ich so noch nicht gekannt und das ist eigentlich ziemlich witzig. Wie gesagt, bisschen blöd, dass alle dieselben Karten spielen, weil die halt die besten sind. Mein erklärtes Ziel ist es jetzt, ich suche mir das budgetste Budget-Deck raus und versuche, die alle platt zu machen damit. Ich weiß, ich werde grandios scheitern, aber ich werde es zumindest probieren.
Das war tatsächlich, wenn ich mal kompetitiv irgendwelche Tabletops oder Trading Card Games gespielt habe, auch immer meine Intention, möglichst billig, möglichst weit zu kommen. Das ging bei manchen sehr gut, bei manchen ging das ziemlich schlecht. Und tatsächlich war es bei den Trading Card Games, wo es schwieriger war als bei den Tabletops tatsächlich.
Ja, bei Pokémon zum Beispiel ist es relativ leicht, weil man da die Karten in der Regel in 3 verschiedenen Wertigkeiten kriegt. Und die spielbaren Karten kriegst halt für um 1 Euro. Und dieselbe Karte ist halt nur teurer, wenn sie halt ein Special Artwork hat. Das ist ein relativ cooles System. Das gibt's leider nicht bei allen. Pokémon hat das relativ stark ausgeprägt, die anderen nicht so. Magic ist irgendwo in der Mitte, aber Flesh and Blood ist schon am oberen Ende. Das ist schon echt hardcore. Also mit Decks zwischen 500 und 1500 Euro, dann hast du einen Helden. Bei so 35 zur Auswahl ist das schon ganz schön hart.
Uiuiuiuiuiui. Ich glaube, ich werde es doch nicht anfangen.
Du kannst auch für 10 Euro dir ein Blitzdeck holen. Das ist ein 40-Karten-Deck. Das ist ein kleineres Spielsystem. Und ich habe mir, keine Ahnung, ich habe mir für 200 Euro jetzt mal 10 Blitzdecks geholt. Die liegen jetzt hier rum. Und ich habe nicht mal ein Deck original bezahlt, sondern ich habe jetzt hier 10 Stück, mit denen ich mit meiner Familie und meinen Freunden spielen kann. Brauche ich gar keine teuren Staples oder irgendwas kaufen.
Naja, wir sehen uns ja vermutlich nächsten Monat wieder. Und vielleicht haben wir mal 5 Minuten Zeit und du kannst mich mal wegklatschen in einer Runde oder so.
Das Spiel geht relativ fix in Blitz, also das funktioniert ganz gut. Können wir mal machen.
Ich habe diesmal wieder eine Halbmedienschau mitgebracht, also 2 verschiedene Medien, die irgendwie mit ganz viel Wohlwollen halbwegs zusammenpassen und die ich jeweils nur ganz kurz vorstelle. Wobei ich zugeben muss, dass diesmal die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es sich um amerikanische Comics handelt, die frisch auf den Markt gekommen sind. Und selbst das ist natürlich jetzt nur die halbe Wahrheit, denn diese Episode hier wird mit so viel Vorlauf produziert, dass die Comics dann schon einige Monate auf dem Buckel haben. Lohnen tun sie sich aber dennoch, also gehen wir mal direkt rein. Zum einen habe ich den Auftaktband der neuen 4-teiligen Miniserie Stranger Things and Dungeons and Dragons The Rise of Hellfire gelesen, dem, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, 3. oder ich glaube sogar 4. Comic-Crossover vom Dungeons and Dragons Rollenspiel und der Stranger Things Netflix-Serie. Diesmal geht es um den vielleicht beliebtesten Charakter der 4. Staffel, nämlich den Spielleiter Eddie und dessen Einstieg in den Hellfire Club. Und wir erinnern uns, Eddie wird in der Serie ja als eine irgendwie doch ziemlich coole und nonkonformistische Mischung aus fanatischem Rollenspieler und klischeehaften Vollversager dargestellt, der dann im Verlauf der 4. Staffel so eine Art heldenhaften Charakterwandel durchmacht. Und in The Rise of Hellfire wird seine Geschichte nun auf 2 Zeitebenen erzählt. Einerseits in der Vergangenheit, 1978, als er selbst das erste Mal mit Dungeons & Dragons in Berührung kommt und sich selbst als Spieler beweisen muss. Und andererseits in der Gegenwart 1985, als er sich mit den Protagonisten der TV-Serie anfreundet, um sich ihnen als Spielleitung anzubieten. Wobei die letztere Zeitebene in diesem 32 Seiten dünnen Heftchen, also diese typische Länge von einem US-Comic-Heft, mehr in den späteren drei Ausgaben eine Rolle spielen wird, zumindest was ich so auf der Verlagswebseite gefunden habe, denn im Auftaktheft geht es primär um Eddies erste Kontaktaufnahme mit Dungeons & Dragons. Und da sind wir auch schon bei der einzigen Schwäche des Bandes, wobei das gar keine richtige Schwäche ist, sondern einfach eine Genre-Konvention von Rollenspiel-Comics ganz allgemein. Gefühlt 9 von 10 Geschichten, bei denen es um Outgame-Rollenspiel geht, also Geschichten nicht innerhalb der Spielwelt, sondern über die Personen, die das Spiel spielen, die beschäftigen sich erst einmal mehr oder minder ausführlich damit, sowohl den ProtagonistInnen als auch den LeserInnen zu erklären, was Dungeons & Dragons eigentlich ist. Und so blöd das klingt, damit hat The Rise of Hellfire bisher gegenüber anderen Dungeons & Dragons Comics da draußen, und ich habe ja im Podcast schon ein paar davon vorgestellt, da hat es überhaupt keinen Mehrwert. Nichtsdestotrotz würde ich empfehlen, diese Miniserie im Auge zu behalten, denn im Prinzip ist das hier einfach nur ein mehr als solides Merchandise-Produkt für Fans und es kann ja nie genug Merchandise für Stranger Things geben. Man muss sich den Kram jetzt trotzdem nicht für viel Geld aus den USA importieren, das lohnt sich dann doch nicht, aber Panini übersetzt ja eigentlich alle Dungeons & Dragons Stranger Things Comics. Wenn dann irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres für 15 € oder so der Sammelband kommt, dann kann man wirklich beherzt zuschlagen. Wohlgemerkt, das sage ich jetzt mit dem Wissen, dass ich bloß den ersten Band kenne, aber die werden es ja wohl hoffentlich nicht verkacken. Die anderen Crossover-Comics waren nämlich auch nicht schlecht. Den zweiten Comic, den ich mitgebracht habe, muss man eventuell aber tatsächlich importieren oder aber wie ich digital erwerben. Ich weiß nämlich nicht, ob der wirklich mal irgendwann in Deutschland ankommt. Denn der ist so nischig, ich weiß gar nicht, ob sich da ein Verlag für finden würde, auch weil es ein etwas spezielleres Thema ist. Aber es wäre natürlich schön, denn der ist richtig gut. Und zwar habe ich als zweite Halbmedienschau Cam Girl von Sarah Cho mitgebracht, einem irgendwas um die 50 Seiten dicken One-Shot über ein Cam Girl, welches mit den Problemen des Ruhms kämpfen muss. Die Protagonistin ist die junge Frau Dani, welche nach einem mentalen Breakdown und dem damit verbundenen beruflichen Schwierigkeiten als Top-Informatikerin einmal komplett ihr Leben umdreht, um als Camgirl reich und berühmt zu werden. Und das klappt auch richtig gut, denn da sie koreanischstämmig ist, bedient sie bewusst übertrieben das Klischee der exotisch unterwürfigen Asiatin, was ihr natürlich eine ganze Menge an zahlungskräftigen Fans bringt. Nach einem Fantreffen in einem Club häufen sich dann allerdings Vorfälle, in denen ein fanatischer Kunde in ihr Privatleben eindringt, sie verfolgt und sogar irgendwann mit dem Tod bedroht. Das ist beängstigend, aber da sie ja schon mal schwere psychische Probleme hatte, ist einerseits die Polizei als auch ihr privates Umfeld keine große Hilfe, weil die sind sich nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich echt ist, und sie selbst wird andererseits zunehmend paranoid und verdächtig irgendwann alles und jeden, dass irgendwer in ihrem Umfeld dieser Problemfan sein könnte. Camgirl klingt in der Zusammenfassung jetzt vielleicht etwas klischeehaft und ich war auch ein bisschen skeptisch, ob bei so wenigen Seiten irgendetwas Gutes herauskommen könnte. Aber tatsächlich ist das einer der besten Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe, und das liegt nicht nur daran, dass das Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme erst zu einem Viertel rum ist, sondern es liegt vor allem daran, dass es zu einem großen Teil eine Own-Voices-Geschichte ist. Sarah Cho war zwar, zumindest so ich das recherchieren konnte, nie eine Sexarbeiterin, sie hat aber lange unter einem mentalen Breakdown inklusive paranoider Wahnvorstellungen gelitten und sie war und ist auch immer noch mit asiatischer Fetischisierung betroffen. Und das merkt man auch. Hier ist jede Seite auf den Punkt geschrieben, hier wird kein einziges Panel mit irgendwelchem Quatsch verschwendet. Dabei lernt man die Figur so gut kennen, dass sie wirklich glaubwürdig ist Und wie gesagt, das ist Own Voices und man merkt, es ist immer gut, wenn Own Voices über ihre eigenen Erfahrungen schreiben. Dazu sind die Zeichnungen trotz einer kalten Farbgebung gut gelungen und selbst in den wenigen Erotikszenen sind sie nie pornografisch, sodass das hier, falls ihr beispielsweise über Amazon Kindle lest, die besten 5 Euro und 4 Cent sind, die ihr dieses Jahr in einem Comic investieren könnt. Und vielleicht ist sogar unser Hauptthema auch eine große Empfehlung. Wir werden es gleich herausfinden. Und ich fange vielleicht ganz kurz mit einer kleinen Anekdote an. Henning, du kannst es bestätigen, wie wir uns quasi kennengelernt haben. Ich habe vor 10 Jahren ungefähr ja meinen Blog gestartet. Und um am Anfang so ein bisschen Fame abzugreifen und in der Szene bekannter zu werden, habe ich vor allen Dingen Interviews geführt mit Indie-EntwicklerInnen, damit ich halt ein bisschen bekannter werde. Und so Interviews bringen ja meistens auch ganz gut Klicks. Also vor 10 Jahren, jetzt nicht mehr so. Und ich habe auch dir geschrieben und du hast diese Nachricht tatsächlich nach 10 Jahren erst angezeigt bekommen. Und so kamen wir ins Gespräch. Und das sagt uns ja schon, dass Mystica, um das geht's jetzt, sehr, sehr lange in der Entwicklung ist. Und da frage ich natürlich, Henning, worum geht's denn?
Ja, natürlich kann ich das bestätigen und vielleicht war es auch genau der richtige Zeitpunkt. Vielleicht sollte es auch so sein, dass wir erst jetzt zusammenkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Universum für uns vorgesehen hat. Und worum es geht ist, ich hatte irgendwann, noch lange davor, 96, die Idee, wie ich Rollen spielen möchte und das ging mit den damals in Deutschland verfügbaren Rollenspielsystemen in der Form nicht. Die waren mir an einigen Punkten zu akribisch, die waren mir an anderen Punkten zu ungenau, die waren mir teilweise zu genau, ohne abzubilden, wie es richtig funktionieren würde. Also da hatten sehr genaue Regeln für Dinge, die mit der Realität dann so ein bisschen in Konflikt standen. Und da dachte ich mir, ja, schreib doch mal einfach selber was. Ungefähr eine Woche später habe ich gemerkt, wie viel Aufwand das ist. Bin dann aber tatsächlich dran geblieben und habe eine sehr, sehr nicht spielbare erste Version geschrieben und festgestellt, warum Spielregeln so sind, wie sie sind. Einfach, weil man Kompromisse treffen muss, überlegen muss, was von der Realität muss ich abbiegen. Wir wollen ja nicht alles simulieren, was sich bewegt. Ja, und so ist dann im Laufe der Zeit ein kleines Regelwerk namens Mystica entstanden. Und da hat es dann im Laufe der Zeit mehrere Auflagen von gegeben. Es war ein freies Regelwerk ohne eine Welt dahinter. Wir haben Dark-Fantasy-Elemente ursprünglich drin gehabt, einfach weil wir in dem Bereich sehr viel gespielt haben zur damaligen Zeit. Später ist dann Science-Fiction dazu gekommen, dann haben wir das verheiratet. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Dark-Fantasy-Welt, die innerhalb einer Science-Fiction-Welt liegt und wo es auch zu Crossovern kommen kann. Und ja, das hatte seinen Boom so ein bisschen in der Zeit, als Magic noch nicht draußen war, als World of Warcraft noch nicht draußen war, als die Pen and Paper Cons noch voll waren. Danach ist es mit Studium und Arbeit ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt haben wir beschlossen, es wird 30 Jahre alt und zum 30-Jährigen machen wir tatsächlich nochmal eine neue Version. Die letzte Edition ist von vor knapp 10 Jahren, also wo das Interview hätte stattfinden können. Und wir arbeiten gerade daran, wahrscheinlich im August tatsächlich die 5. Version der Regeln rauszubringen.
Habt ihr die jemals veröffentlicht?
Wir haben die immer veröffentlicht. Es war immer umsonst. Also wir haben die nicht über einen Verlag rausgebracht, sondern man konnte sich das immer als PDF runterladen. Mhm. Ich habe derzeit allerdings, weil wir mit der 5. Edition eine enorme Umstrukturierung machen, die 4er-Regeln aus dem Netz genommen. Einfach um Leute, die sich jetzt dafür interessieren, nicht zu sehr zu verwirren, wenn dann die neuen Regeln kommen. Weil wir tatsächlich an einigen Stellschrauben gedreht haben, wie zum Beispiel, dass es keine Attribute mehr gibt in der neuen Variante, weil wir sie einfach gemerkt haben, wir brauchen sie nicht mehr. Deshalb gibt es derzeit keine Regeln zum Runterladen, aber es wird das Grundregelwerk wieder frei im Internet geben. Ich werde es umsonst auf Drive-Thru stellen, einfach aus dem Grund, dass Leute sich das dann auch ausdrucken lassen können, wenn sie möchten. Und Mal sehen. Wenn Interesse da ist, wird es dann auch eine grafisch aufwendig gestaltete Version mit schickem Layout geben, die dann käuflich zu erwerben ist. Aber ich bin ein großer Freund davon, Rollenspielregeln unters Volk zu bringen, damit alle, die das spielen wollen, es auch spielen können.
Bin ich großartig. Ja.
Ja, sehr nobel. Dann hast du ja schon viele Punkte genannt. Gehen wir vielleicht mal, fangen wir mit dem Szenario an. Ich glaube, das ist am besten. Wenn ich mir so eure Webseite angucke, dann werden mir beim Setting gleich 4 verschiedene Stück angeboten. Und wenn ich mal so gucke, Moment, ich gucke auf den Link. Wir haben Dark Fantasy mit einem Twist, Science Fiction am äußeren Rand, postapokalyptisches Steampunk und Cyberpunk in einer hackbaren Welt. Also das sind doch verschiedene Sachen. Worum geht's? Ist das zusammengehörig? Welche Zeitalter werden abgedeckt? All die Fragen, die dir schon immer mal gestellt wurden, werden ja auch von uns gestellt.
Genau, also es ist dabei geblieben, dass das Regelsystem von den Spielwelten völlig unabhängig ist, aber man kann ein Rollenspiel heutzutage nicht ohne Spielwelten anbieten und da wir ein paar haben, tun wir das natürlich. The Dark Age ist das ursprüngliche Setting gewesen, das ist eine Fantasy-Welt, grob gesagt, typisches Fentelalter.
Grob mittelalterlich.
Ja, ja, genau. Wir haben es immer Gnar genannt, also ganz sicher nicht authentisch.
Das ist auch gut.
Genau. Es gibt Alltagsmagie, wie wir es nennen. Das heißt, das Regelwerk sieht halt in den verschiedenen Fertigkeiten vor, dass man, wenn man darin irgendwann gut genug wird, da auch schon Effekte drin hat, für die man bei anderen Rollenspielen Magie braucht. Also alle haben ein gewisses magisches Potenzial, was sie auf die Art und Weise nutzen können. Genau, und diese Dark Fantasy-Welt hat eine Parallelwelt, das ist die Schattenwelt, von der kommt auch das Behind the Shadows, beziehungsweise hinter den Schatten, was unsere Tagline ist. Die Welt, in der sich eine Mischung aus Träumen, aus Verstorbenen, die noch nicht ins Vergessen gegangen sind, und aus allen möglichen Schattenkreaturen wiederfindet, die die aktuelle Welt beeinflussen. Und es gibt auch da Möglichkeiten zu interagieren von den Dieben, die sich das nutzen, um da an Wachen durch vorbeizuschleichen, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann von irgendwelchen Kreaturen innerhalb der Schattenwelt eins auf die Mütze kriegen. Von Schattenkreaturen, die durchbrechen und die Bevölkerung bedrohen, wo man dann Helden braucht, um sie wieder loszuwerden. Das ist also ein bisschen verwoben. Um diese Fantasy-Welt herum gibt es eine Science-Fiction-Welt und der Twist, der in der Fantasy-Welt angesprochen ist, ist, dass es tatsächlich eine gemeinsame Storyline gibt. Das heißt, es gibt einen Grund, warum diese Fantasy-Welt in der Form, wie sie existiert, innerhalb des Science-Fiction-Universums existiert und was die beiden miteinander zu tun haben. Also die Protagonisten des Science-Fiction-Universums stammen quasi ursprünglich tatsächlich von dieser Fantasy-Welt. Ich will da jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil dann sind wir morgen noch hier. Aber es gibt da eine gemeinsame Geschichte und das führt auch dazu, dass es da Crossovers geben kann. Das haben wir gemacht, primär weil wir gemerkt haben, dass wir das regeltechnisch unterstützen. Also wir haben nicht das Problem, was einige Systeme haben, dass wenn du mit dem Schwert 1W6 Schaden machst, dann machst du halt mit einer Laserkanone 50W6 Schaden. Also solche Skalierungssachen haben wir da nicht. Wir lösen das ein bisschen anders. Und dadurch ist es auch durch Synergien im Regelwerk möglich, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt einen Bewohner der Fantasy-Welt spiele, der aus irgendeinem Grund eine Laserpistole in die Hand kriegt, dass seine Erfahrung mit seiner Handarmbrust ihm da hilft und er nicht anfangen muss, die Laserpistole von Null an zu lernen. Und dadurch können wir da halt lustige Verflechtungen machen. Eine Welt, die davon unabhängig ist, die ist für die 4. Edition entstanden, ist Ember City. Ember City ist, ich glaube, am einfachsten kann man das beschreiben, ist eine Welt, die nach der industriellen Revolution falsch abgebogen ist und sofort in Cyberpunk-ähnlichen Strukturen gelandet ist. Wir hatten eine riesige Landflucht, wir haben eine Industrialisierung, wir haben Steampunk in voller Ausdehnung aber die Arbeiteraufstände sind niedergeschlagen worden. Die Produzenten haben sich an die Macht geputscht. Es gibt Großkonzerne, es gibt eine böse Regierung. Es gibt, ich würde es jetzt nicht sagen Cyberware, aber eigentlich schon. Es gibt also auf mechanischer Basis gebaute Verbesserungen an Körpern. Es gibt kleine Leute, die in den Straßen rumlaufen und für die Großen die Drecksarbeit erledigen. Es gibt Intrigen, es gibt Verschwörungen. Es gibt eigentlich alles, was man braucht. Und zu allem Überfluss gibt es natürlich auch hier noch die Schattenwelt und ihren Einfluss auf die reale Welt, sodass man immer noch so ein bisschen diesen Dark-Fantasy-Aspekt damit drin hat.
Klingt großartig.
Ich hoffe, dass es den Leuten Spaß macht. Also das ist die Welt, die wir jetzt bei den Demo-Runden primär verwendet haben. Ich habe eine kleine Gruppe von Demo-Charakteren. Wir nennen sie inzwischen die Straßenkinder, weil es eine Bande geworden ist. Und mit denen bestreiten wir alle Demo-Abenteuer. Und mit denen ist zum Beispiel auch das Abenteuer auf dem Morpheus entstanden, wo dann einer der Spielenden plötzlich übernommen hat und frei herausgeleitet hat und eine eigene Geschichte erzählt hat, die in der Welt funktioniert hat. Also es scheint zugänglich zu sein, es wird gut angenommen und ich denke, das wird auch die erste Welt sein, die komplett überarbeitet wird für die 5. Edition. Einfach weil sie auch ein bisschen anders ist als die üblichen Welten.
Du hast ja nun gesagt schon, ihr seid in der 5. Edition. Wir wissen auch von anderen Rollenspielen, dass mitunter nicht nur Evolution, sondern Revolution herrscht, was Regeln angeht. Und wenn du sagst, das Spiel ist 30 Jahre in Entwicklung, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du ein bisschen älter als 30 bist und vielleicht schon mitbekommen hast, wie sich die Rollenspielszene in 30 Jahren verändert hat. Und deswegen frage ich natürlich erstmal, wie waren denn deine Erfahrungen? Also ist es wirklich so, dass, weil viele sagen ja irgendwie, oh, vor 30 Jahren, da war alles ganz anders mit Rollenspielen noch. Ist es wirklich so?
Ja, eindeutig. Also was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, man macht sich heute sehr viel mehr Gedanken über das gesellschaftliche Zusammenleben. Ich erkläre in den aktuellen Regeln zum Beispiel, wie eine X-Card funktioniert und warum man sie anwenden sollte. Das ist etwas, wo wir uns vor 30 Jahren noch keine Gedanken drüber gemacht haben.
Ja, aber das gehört in jedes neue Rollenspiel rein. Finde ich absolut großartig. Sicherheitsmechanismen sind so wichtig.
Genau, und man kann den Leuten nie ansehen, womit sie gerade irgendwie belastet sind und wo man sie gerade mit triggert. Insofern, man lernt dazu und das ist ein Instrument, was man kostenlos verwenden kann und es ist großartig erklärt und es funktioniert einfach. Also haben wir uns entschlossen, das kommt mit rein. Dann, was hat sich auch geändert? Es hat sich mehrfach geändert, ob ein Rollenspiel jetzt eine feste Welt braucht oder nicht. Es hat ja angefangen so mit Sachen wie D&D und AD&D, die halt verschiedene Welten im Austausch hatten. Dann kam ungefähr zu der Zeit vom Vampire auf, dass ein Rollenspiel sich primär über die Welt verkauft hat und die Regeln dahinter teilweise nebensächlich waren. Das hat sich dann nochmal wieder gewandelt Richtung der freien Systeme und inzwischen sind wir wieder bei Spielen, die sich hauptsächlich über die Welt verkaufen. Das ist halt ein Wandel, der mehrfach hin und her gelaufen ist. Dann natürlich, was sich massiv geändert hat, es gibt nicht mehr so viele Rollenspieler. Also ja, Rollenspiel ist dank Critical Role und anderen Sachen, Stranger Things zum Beispiel, auf dem aufsteigenden Ast. Aber es sind nicht so viele Rollenspieler, wie wir hatten, bevor halt mit Magic oder World of Warcraft oder generell Computerspielen so viel Konkurrenz auf dem Freizeitmarkt entstanden ist, die auch den Fantasy-Sektor bedienen. Und da kann man tatsächlich sagen, die Zielgruppen sind anspruchsvoller geworden. Man spielt nicht mehr alles, was man vorgesetzt kriegt. Zumindest tun das wenige Leute. Ich habe, wenn ich mit Ständen auf Con sitze, ich habe interessante Unterhaltungen, wo Leute mir schildern, worauf sie achten, worauf es bei Systemen für sie ankommt. Ich habe gemerkt, dass die Leute schon sehr genau gucken, was passt zu ihrer Runde. Kriege ich überhaupt noch eine Runde zusammen? Spiele ich das Ganze online? Ist das Ganze überhaupt online spielkompatibel? Und das sind Gedanken, die man sich damals einfach gar nicht gemacht hat. Also ich rufe jetzt mal ein paar Freunde an und wir treffen uns Samstagabend zum Rollenspielen. Das funktioniert nicht mehr so gut. Und wenn man Leute anruft und denen sagt, komm, wir spielen heute Abend mal, dann muss man quasi direkt den Sales-Pitch für das System mitgeben und hoffen, dass es ihnen gefällt.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, also wenn ich zurückdenke, vor 25 Jahren war ich halt Schüler Und da war das halt einfach, ne? Da bist du halt losgegangen, hast halt, keine Ahnung, dir 4, 5 Leute aus derselben Region genommen und hast gesagt, komm, wir spielen. Oder notfalls aus der gleichen Klasse oder der Freundeskreis oder was immer. Heutzutage, und das ist mir bei mir auch schon aufgefallen, ich brauche ein System, das ist knackig. Ich brauche ein System, das wenig Regeln hat. Ich brauche ein System, was möglichst viel abdeckt, damit ich nicht wie früher 500 Seiten durchlesen muss, was ich getan habe, die ich teilweise auswendig kannte. Aber die Zeit habe ich heute einfach nicht mehr. Und das, was wir an neuen Leuten heranbringen an die Systeme, die sind ähnlich. Die haben viel zu tun. Die brauchen kurze, knackige Systeme. Ich glaube, mit so Riesensystemen kriegst du nur noch die ganzen Hardcore-Altfans ran. Für neue Leute brauchst du deutlich kürzere Regeln.
Es ist ja auch eine Einstiegshürde. Also wenn ich mir bedenke, wenn ich versuche, in ein System reinzukommen, was seit Ewigkeiten gewachsen ist, ich glaube, die Frage muss ich mir auch gelegentlich stellen. Dann, wie hoch ist eigentlich die Einstiegshürde reinzukommen und die gewachsenen Regeln alle zu überblicken? An der Stelle haben wir einen gewissen Vorteil, der gleichzeitig auch ein Nachteil ist. Wir haben wenige Regeln. Allerdings sind die Regeln so komplex, dass wir eine relativ hohe Lernkurve haben am Anfang. Aber sobald du diese Grundregeln einmal drin hast, was relativ einfach funktioniert, dann kannst du damit sehr, sehr viele Situationen abdecken. Also die Regeln sind, da kommt der Informatiker in mir durch. Wann immer ich irgendetwas zusammenziehen konnte zu einer Regel, habe ich das gemacht und ich habe sehr viel darauf geachtet, dass so viel wie möglich in diesem System einfach gleich funktioniert. Und das heißt, die Regeln lesen sich erstmal komplizierter auf den ersten Blick. Ich muss sagen, wir haben derzeit 50 Seiten, die dir erklären, wie man würfelt. Das liegt aber daran, dass das Ding mit Beispielen voll ist, dass das Ding mit verschiedenen Erklärungsansätzen voll ist. Also es gibt sowohl die Kurz- und Knapperklärung für die Leute, die nur eben schnell was nachgucken wollen, als auch ausführliche Beispiele, wo sowas mal durchexerziert wird, als auch sogenannte Checklisten. Das habe ich mir bei Piloten abgeguckt tatsächlich, wo dann einfach für kompliziertere Dinge einfach der Reihe nach steht, was man machen muss. Da hangelt man sich einfach von oben nach unten durch und dann hat man es drin. Die kommen dann auch auf den Spielleiterschirm zum Beispiel. Also ich könnte es deutlich kürzer formulieren, aber dann wäre es wahrscheinlich schwerer zu verstehen. Aber wenn man es einmal gemacht hat, wenn man einmal drin ist und feststellt, so jetzt weiß ich, wie man bei diesem System würfelt, dann stellt man fest, ich habe jetzt gerade auch die Hälfte des Kampfsystems schon gelernt. Ich weiß schon, wie ich Kämpfe improvisieren könnte. Ich habe zwar noch nicht gelernt, wie die Initiative funktioniert, aber ich könnte schon Kämpfe zwischen Charakteren ausfechten und müsste dafür gar nicht weiterlesen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, denn wenn das Würfelsystem 50 Seiten hat, wie viel hat der Rest der Regeln?
Ich sage mal, wir haben aktive und passive Regeln. Das ist ein entscheidender Punkt. Also die aktiven Regeln, die man im Spiel braucht, die werden noch derzeit noch eingedampft, die werden bei vielleicht, ich sage mal gerne 80 übersichtlichen Seiten liegen. Einfach weil wir mit dem Layout arbeiten, weil wir verschiedene Erkläransätze drin haben. Dann gibt es allerdings noch passive Regeln. Passive Regeln sind die Regeln, die man für den Charakterbau braucht. Das ganze System basiert auf großen Fertigkeitsbäumen, in denen man sich aussuchen kann, was man machen möchte. Das passiert aber nicht am Spieltisch. Und da kommt wieder so ein bisschen der Informatiker durch. Ich habe versucht, so viel wie möglich von diesen Sachen aus dem kritischen Pfad zu nehmen. Das heißt, in dem Moment, wo man am Spieltisch sitzt mit seinem Charakterbogen und seinen Würfeln, braucht man eigentlich nur den aktiven Teil der Regeln, weil alles andere hat man bei der Charaktererschaffung gemacht.
Und bei den 80 Seiten sind auch die ganzen Beispiele mit dabei.
Genau, das ist alles
Das
komplett damit bei.
klingt alles übersichtlich erstmal.
Genau, das Ganze ist auch sehr gut navigierbar. Also ich habe das Ganze, ich habe vor, einfach weil es für so große Dokumente damals nichts Vernünftiges gab, mit LaTeX angefangen, falls das irgendeinem Nerd noch was sagt.
Ja, aber logisch.
Und ich habe diverse Dinge ausprobiert. Ich habe irgendwann angefangen, es in LibreOffice zu schreiben. Ich habe irgendwann angefangen, es in Papyrus zu schreiben, also einem speziellen Programm, was ein bisschen auf Stil und sowas achtet. Aber ich bin im Endeffekt bei LaTeX geblieben, weil LaTeX mir ein paar Tricks erlaubt, die den Spielenden enorm helfen. Beispielsweise, Ich habe mir Definitionsboxen gebaut, die die Definition auch nochmal in den Glossar im Anhang schreiben, die das Ganze im Index verlinken. Und wann immer ich dieses Wort irgendwo in den Regeln verwende, was da definiert wird, ist das fett gedruckt und im PDF kann man draufklicken und landet bei der Definition. Und dadurch findet man sich in dem Regelwerk sehr schnell zurecht. Ich habe automatisch mitlaufende Listen aller Beispiele im Anhang für Leute, die sich eher an Beispielen orientieren können und da dann direkt ihr Beispiel finden. Ich habe die Checklisten auf die Art und Weise im Anhang alle verlinkt. Das heißt, ich nutze tatsächlich alles aus, was mir LaTeX und PDF zu bieten hat, um dieses Regelwerk so navigierbar wie möglich zu machen.
Dann nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Fangen wir mal ganz simpel an. Ein Charakter möchte den Baum hochklettern, um sich einen Apfel zu schnappen. Wie wird das regelmechanisch abgebildet? Was muss ich würfeln? Vielleicht welche Proben muss ich machen?
Genau, grundsätzlich, du musst eine Probe machen. Das ganze System ist darauf ausgebaut, dass alles mit einem Würfelwurf entschieden wird. Das Erste, was passiert ist, die Spielleitung sagt in dem Moment, gut, das ist Athletik. Athletik ist die grobe Fertigkeit. Das ist quasi die Fertigkeitslinie. Und dann sagst du, ja, aber ich habe hier Klettern. Das ist dann, also die Spezialisierungen bringen die Spielenden ins Spiel. Die muss der Spielleiter gar nicht auswendig kennen. Dann sag ich, ja gut, Klettern ist besser, nimm das. Dann nimmst du dir deinen Fertigkeitswert und dann nimmst du dir einen 12-seitigen Würfel und würfelst so hoch wie möglich darunter. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist, was viele Leute auf Anhieb als, warum machst du das denn so komisch, bezeichnen. Das hat später seine Relevanz. Auf jeden Fall, du würfelst jetzt so hoch wie möglich, aber versuchst deinen Fertigkeitswert nicht zu übertreffen. Und das sagt dann, ob du es geschafft hast oder nicht. Das sagt sogar, wie gut du es geschafft hast, aber da wir hier keine speziellen Stunts versucht haben, ist das auch nicht weiter relevant. An der Stelle kommt allerdings auch schon ein Aspekt aus dem Dark-Fantasy-Bereich mit ins Spiel. Du würfelst einen zweiten Würfel, grundsätzlich mit am besten einen dunkleren, also wir würfeln mit W12, ein heller, ein dunkler. Du darfst jederzeit den dunklen Würfel wählen, aber wenn du das tust, bekommt der Spielleiter auch so einen Würfel. Und die Spielleitung sammelt diese Chaoswürfel in einem großen Chaospool und kann sie bei beliebigen Proben, die sie würfelt, mitbenutzen. Das heißt, je öfter man diesen Versuchungswürfel nutzt, desto mehr Potenzial baut die Spielleitung auf, dass es später mal richtig gefährlich wird.
Nun möchte der Patrick mir meinen Apfel wegnehmen. Also wir haben quasi einen Spieler gegen Spielerkampf oder Spielerinnen gegen Spielerinnenkampf. Wie läuft der denn jetzt ab?
Der höhere Wert gewinnt. Punkt.
Das ist ja einfach.
Du würfelst so hoch wie möglich unter deinen Skillwert und der höhere Wurf gewinnt.
Okay, das klingt wirklich nicht kompliziert. Dann möchte ich vielleicht nochmal kurz zurückgehen zu der Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, aber es bietet sich natürlich jetzt an. 5 Editionen, 30 Jahre Entwicklungszeit. Wie haben sich denn die Regeln in dieser Zeit verändert? War es vielleicht einfacher oder komplizierter? Weil, praktisches Beispiel, bei Dungeons & Dragons sieht man ja schön, dass verschiedene Editionen deutlich verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielfokusse,
Fokus,
aber ja.
Genau, ist automatisch Mehrzahl.
Also die erste Edition war unspielbar. Die zweite Edition war sehr auf Einsteiger ausgelegt, was ihr sehr zum Nachteil geworden ist, weil sie dadurch extrem stark vereinfacht wurde. Und die zweite Edition hat mir eine ganz wichtige Lektion gezeigt, nämlich wenn du versuchst, Würfelwürfe wegzulassen und Leute mit Punkten spielen zu lassen, wenn du wirklich mit Einsteigern zu tun hast, teilweise sind die Leute nicht gut darin, von irgendwelchen abstrakten Punkten auf ihrem Charakterbogen abzuleiten, was der Charakter jetzt eigentlich kann oder nicht. Das heißt, meine persönliche Erfahrung, und da gibt es auch sicherlich kontroverse Meinungen zu, ist, es ist für Anfängerinnen einfacher, sich an Würfelwürfe zu halten und zu gucken, was passiert, anstatt aus den Punkten überlegen zu müssen, was kann ich eigentlich. Und das war der Grund, warum wir ab der dritten Edition dann halt darauf gesetzt haben, dass wir viele Würfelwürfe haben, dass diese Würfelwürfe nicht unterdrückt werden. Und wir haben den Würfelwürfeln noch einen kleinen Kick mitgegeben, weil Erfahrung funktioniert in diesem System so. Wann immer du einen Wurf, den du hättest schaffen können, nicht schaffst, kriegst du einen Erfahrungspunkt, weil nachher weiß man es immer besser. Dadurch haben wir quasi damals schon so einen Grundstein für Play to Fail gelegt, weil man sich selbst über Würfe, die man nicht geschafft hat, noch freuen kann, weil man die Erfahrung dazu gewinnt für den Charakter. Und dadurch haben auch schlechte Würfe nicht mehr ganz so einen negativen Beigeschmack, wie sie es normalerweise haben.
Gute Idee tatsächlich, die klaue ich mir jetzt.
Also wirklich jetzt.
Die Idee hat noch einen zweiten Vorteil. Also wenn ihr es klauen wollt, die Idee hat noch einen zweiten Vorteil. Dadurch, dass man, je besser man wird, immer mehr Würfe schafft, hat man auch direkt eine abflachende Steigerungskurve, ohne extrem viele Tabellen dafür zu brauchen.
Das stimmt.
Und es ermutigt Spielende tatsächlich dazu, bewusst trainieren zu gehen. Also ich habe tatsächlich Leute gehabt, die gesagt haben, gut, da kann man dann die tatsächlichen Würfe ein bisschen einschränken, aber die tatsächlich gesagt haben, so jetzt, bevor meine Wachschicht anfängt im Lager, übe ich jetzt noch eine halbe Stunde Bogenschießen. So, und dann kann man sich damit halt natürlich nach Maßgabe der Spielleitung auch Erfahrungspunkte generieren. Das heißt, man lernt Dinge tatsächlich durch Anwendung.
Sehr cool.
Und dieses Steigern funktioniert teilweise auch, also es funktioniert sofort. Also es kann auch passieren, dass du im Endkampf mit dem großen bösen Boss bist und mittendrin plötzlich die Erkenntnis hast, ach so muss ich das machen, dann kriegst du deine Erfahrung, also dann kommt dein Erfahrungspunkt, dann kommt dein Skillwert und dann hast du plötzlich mitten im Kampf bessere Chancen. Also das passiert nicht nach dem Kampf, sondern in dem Moment, wo du den Wurf versaust, kriegst du den Erfahrungspunkt und in dem Moment, wo du den Erfahrungspunkt kriegst, kannst du ihn, wenn du genug gesammelt hast, auch sofort ausgeben.
Das ist ein spannendes System.
Nun surfe ich parallel, während wir dieses Interview aufnehmen, auf deiner Webseite oder generell auf der Rollenspiel-Webseite und schaue mir so ein paar von den beworbenen Features an. Du hast ja schon viele erzählt, aber mich würde jetzt noch interessieren, du sagst, es ist heroisch und cineastisch, auch wenn du jetzt kein Magier bist, der hier mega die Zauber raushaut, sondern ein ganz normaler Schwertkämpfer. Wie kann ich denn als 0815 Schwertkämpfer genauso cineastisch und cool sein wie ein Magier, der 50 Feuerbälle pro Minute raushaut?
Erstmal, indem der Magier nicht 50 Feuerbälle pro Minute raushauen kann.
Wichtig.
Aber der Punkt ist ein anderer. Doch, er könnte es, aber er geht dabei wahrscheinlich drauf.
Sehr gut.
Nein, der Punkt ist der. Wir haben uns tatsächlich auch in der dritten Edition damals eine entscheidende Frage gestellt. Wenn ich zwei Leute habe, die 10 Jahre lang in der Armee waren und Bogenschütze waren, dann sind die ungefähr gleich gut da drin, ein Ziel in 100 Meter Entfernung zu treffen. Wenn jetzt einer davon ein absoluter Bogencrack ist und der andere einfach nur seinen Job gemacht hat, wie drückt man das aus? Und da kommt dann die zweite Ebene rein und die zweite Ebene sind jede Menge Tricks, heißen sie bei uns, also aktive Fertigkeiten und Perks, also passive Fertigkeiten, die man zusätzlich lernen kann. Das heißt, während beide in der Lage sind, das Ziel zu treffen, kann der Bogencrack, sage ich jetzt mal, das auch mit verbundenen Augen auf einem Pferderücken sitzend oder für den Schwertkämpfer gibt es halt auch, wenn man in den Fertigkeitsbäumen weit genug fortschreitet, dann neben so üblichen Sachen wie Cleave-Attacken oder Attacken auf mehrere Leute, gibt es da halt auch noch diverse Fertigkeiten, die über das, was ein normaler Schwertkämpfer machen kann, hinausgehen. Also zum Beispiel kann er seinem Schwert on-the-fly Statuseffekte mitgeben. Er kann mit einem brennenden Schwert zuschlagen, wenn er das möchte. Einfach dadurch, dass er in seinen Angriff zusätzlich das noch hineinchannelt. Er kann spezielle Manöver einfacher machen. Also grundsätzlich kann jeder Charakter jedes Manöver machen. Ich bin kein großer Fan davon, zu sagen, du musst diese Sonderfertigkeit haben, um jemanden entwaffnen zu können. Aber wenn jemand damit richtig gut ist, dann ist er in der Lage, dass die Waffe des Gegners dann nicht auf dem Boden liegt, sondern dass er sie fängt. Es gibt in jedem Fertigkeitsbaum gibt es Dinge, die, sagen wir mal, normalen Menschen nicht möglich wären, die dann schon so ein bisschen magischer Einfluss sind. Das ist auch in den sozialen Bäumen zum Beispiel. Es gibt so Fähigkeiten mit so schönen Namen, die können diese Augen lügen. Nein, können sie nicht. Davon ist dein Gegenüber überzeugt, wenn du es schaffst. Es gibt Sachen, die wir aus Filmen kennen. Darum sage ich das halt auch so zynärztische Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Trick für die Athletik. Wenn ich es schaffe, mich so im Kreuz unter der Decke einer kleinen Zelle zu verkeilen, wie wir das aus allen 80er-Jahre-Actionfilmen kennen, kann man das erweitern mit einem Trick, der dafür sorgt, dass der Gegner nicht hochguckt. Also die Tatsache, worüber wir uns in allen 80er-Jahre-Filmen geärgert haben, ist hier erklärt. Sie haben einfach diese Fähigkeit, die dafür sorgt, dass der Gegner nicht hochguckt.
Macht absolut Sinn. Also ganz ehrlich.
Ja, und natürlich so übliche Sachen wie ich schieße mit leer geschossenen Waffen weiter, weil ich die Patronen unterwegs erschaffe. Also es sind viele Sachen möglich und das Spiel verbietet den Charakteren nichts. Allerdings, für manche Sachen brauchst du halt die entsprechenden Fertigkeiten, aber für nichts, was ein normaler Mensch in einem Kampf versuchen könnte. Da bist du halt einfach nur schlecht drin und du kannst dir dann passive Fertigkeiten ersteigern, die es halt besser machen. Also wenn du jemanden entwaffnen willst beispielsweise, dann kannst du das gerne versuchen. Das hat dann wahrscheinlich einen enormen Abzug. Und wenn du das Entwaffnen aber gelernt hast, dann gelingt es dir einfacher. Aber es ist nicht so, dass ich sage, du möchtest den entwaffnen, hast du denn die Sonderfertigkeit entwaffnen? Nein, ja, schade. Weil das unterbricht immer Spiel und spielende Unterbrechen in einer guten Idee fand ich nie gut.
Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, für was für ein SpielerInnen-Typ ist denn dein Spiel geeignet? Also es gibt ja schon ganz viele Möglichkeiten, wie ich es mitbekommen habe. Ist es also mehr so für die, sagen wir mal, Hardcore-TaktikerInnen gedacht? Oder da ich ja so viele Möglichkeiten habe, eher für ErzählspielerInnen, wer wird denn glücklich damit?
Also, um es mal mit der Rollenspieltheorie zu sagen, das Spiel ist sehr, sehr weit im simulationistischen Sektor. Das heißt, wenn ich nur eine Geschichte erzählen will und dabei möglichst nicht würfeln, dann ist es das falsche System, weil wir uns halt auf die Würfel fokussieren und uns darauf konzentriert haben, dass die Würfel sehr schnell funktionieren und nicht viel Zeit kosten. Aber es ist definitiv ein System, was teilweise mehr in die Tiefe geht und dadurch Möglichkeiten bietet. Allerdings haben wir auch Detailstufen eingebaut. Das merkt man vor allem im Kampf. Das heißt, es gibt bei einigen Regeln drei Versionen. Also man kann das Kampfsystem zum Beispiel in der einfachsten Version spielen mit einer Ini-Folge, wie man sie kennt. Das heißt, man würfelt Ini und dann läuft man die Kampfrunden durch. Es gibt die Variante in einer dritten Detailstufe, dass man das komplett mit Zeitleiste spielt. Also komplett die Handlung, also die Dauer deiner Handlungen angibt, wann du das nächste Mal dran bist. Und es gibt noch auf der zweiten Detailstufe ein Zwischending, wo man immer noch mit Kampfrunden spielt, aber innerhalb der Kampfrunden teilweise, wenn man schneller ist, mehrere Aktionen unterbringen kann. Und so kann man sich dann halt zusammenstellen, wie kompliziert oder einfach man bestimmte Dinge spielen will. Also es gibt ein paar Regeln, die bewusst als Stufe 3 markiert sind. Und wenn man nicht so regellastig spielen will, dann lässt man die einfach weg. Und wir nennen das intern gerne Sollbruchstellen. Also das sind Regeln, die man einfach weglassen kann oder wo man die Regeln einfach vereinfachen kann, ohne dass das System kaputt geht. Da bieten wir den Leuten also schon die Möglichkeit. Wir sagen, hey, wir fänden es geil, wenn du die vollen Regeln spielst, weil das ist die Erfahrung, die wir vermitteln wollen. Aber wenn du es nicht so kompliziert magst, dann ist hier eine Sollbruchstelle, wo du es dir vereinfachen kannst, ohne dass das kaputt geht und du musst dir keine Hausregeln überlegen.
Du hast vorhin noch was gesagt, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar hast du gesagt, dass der Armbrustschütze, was glaube ich, die Laserwaffe trotzdem bedienen kann. Das ist ja so ein klassisches Universalrollenspiel-Ding. Das hat Fate ja zum Beispiel auch, indem sie einfach nur den Wert Schießen haben. Das war immer das, was mich gereizt hat an Universalspielen, dass ich mir zum Beispiel eine Sliders-Welt bauen kann, wo einfach jeder in jeder Welt einfach agieren kann mit seinem Charakter. War das jetzt ein Einzelfall oder ist das bei euch die Regel bei den Fertigkeiten?
Wir haben Dinge zusammengefasst, was dazu führt, dass die meisten Fertigkeiten auf den ersten Blick erstmal gerade im Fantasy-Setting komisch klingen. Aber in dem Beispiel ist es so, die Fertigkeit heißt Pistolen. Also wir haben schon abgegrenzte Fertigkeiten und die Fertigkeit heißt Pistolen und gilt für alles, was man mit einer Hand auf ein Ziel richten kann und dann ohne weiteren Kraftaufwand abfeuern. Das gilt halt für die Armbrust genauso wie für die Laserpistole. Dann gibt es in anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel eine Fertigkeit, die heißt Mechatronik. Die denkt halt den ganzen Mechanik und den ganzen Bastelbau ab. Gewehre ist für alles, was man mit zwei Händen auf sein Ziel richtet und so weiter. Das heißt, wir haben wir haben schon voneinander abgegrenzte Fertigkeiten, um es zu ermöglichen, dass Pistolen sich halt anders verhalten als Gewehre. Wir haben das Ganze aber dann noch unter dem Fertigkeitenbaum unter der Fertigkeitslinie Fernkampf. Das heißt, es gibt auch Dinge wie zum Beispiel Adlerauge oder den Wind einschätzen können oder ähnliche Dinge, die sich halt auf alle Fernkampfwaffen beziehen. Und dazu gibt es dann noch jede Menge Kreuzsynergien, wie wir sie nennen. Das heißt, Möglichkeiten aus einem Fertigkeitsbaum heraus durch eine coole Aktion einen anderen zu beeinflussen. Also beispielsweise können Leute, die im Fernkampf gut sind und da eine gute Beobachtung entwickelt haben, wenn die Spielleitung irgendwas mit Wahrnehmung erzählt, das teilweise substituieren und stattdessen auf Fernkampf würfeln. Oder ein beliebtes Beispiel, Leute, die gut mit Mechanik sind und jemanden überzeugen wollen, können statt Redekunst durch einen Perk namens Technobubble einfach ihre Mechanikfertigkeit verwenden, um diese Leute an die Wand zu reden.
Guter Name für den Perk übrigens.
Ja, danke. Wir haben auf die Art und Weise gibt es zum Beispiel auch einen Beleidigungsschwertkampf. Also wer gut in Redekunst ist, kann auch versuchen, eine Finte zu schlagen, in dem auf Redekunst gewürfelt wird.
Ja, das sollte so sein. Das stimmt. Das funktioniert.
Das heißt, wir haben an einigen Stellen halt Kreuzsynergien, aber am meisten ist es halt dadurch gebaut, dass die Fertigkeitenbäume so aufgestellt sind, dass alles, was mehrere Fertigkeiten gemeinsam haben, auch für alle gemeinsam funktioniert. Das heißt, das ist so ein bisschen wieder der Informatiker. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt, man könnte sich das so ein bisschen objektorientiert vorstellen. Der Fertigkeitsbaum ist eine große Klassenhierarchie und es wird alles nach unten durchvererbt. Das heißt, alles, was Fernkampf ist, gilt für alles, was Fernkampf ist. Und wenn man in die Pistolen geht, dann gilt alles, was für Pistolen gilt, halt für alle Pistolen. Und dann geht es noch weiter in bestimmte Konzentrationen. Also man kann sich dann auf Energiewaffen konzentrieren. Aber was man da dann macht, was man da dann lernt, das gilt dann halt wieder nicht für die Hand am Brust. Aber das bedeutet auch, wenn ich sonst mit der Hand am Brust geschult bin und jetzt die Laserwaffe in die Hand kriege, dann kann ich alles, was zu Pistolen und was zu Fernkampf gehört, erstmal weiter nutzen. Das muss ich nicht neu lernen für die Laserpistole.
Nö, ich bin Informatiker, bei mir rennst du da offene Türen ein. Alles, was Flussdiagramme sind, finde ich sowieso toll.
Ja, also in mir schlagen da jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen muss ich tatsächlich sagen, jetzt wo wir drüber geredet haben und vor allem, wo du das Würfelsystem vorhin nochmal erwähnt hast, ich bin mir sehr sicher, dass Kumpel von mir vor bestimmt 10 Jahren mal von Mystica erzählt hat und mich dazu überreden wollte, eine Runde damit zu spielen. Das Würfelsystem kam mir damals schon unique vor mit dem Hochwürfeln, aber trotzdem Unterwürfeln. Und dieses ganze Crunchige ist eigentlich nicht so meins, aber die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, ist schon meins. Das ist, ich bin tatsächlich grob interessiert, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das was für mich ist. Das müsste ich mal eventuell evaluieren irgendwann mal.
Ja, wir können ja gerne mal eine Runde spielen.
Du, ich habe deine Postleitzahl gesehen, so weit wohnst du nicht weg.
Ja, oder man trifft sich mal auf irgendwelchen Cons. Also ich habe vor, dieses Jahr noch einige Cons zu besuchen und das Ganze da einfach mal anzubieten als Demo-Runde. Mhm. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal.
Ja, du kannst ja mal, hast du schon eine grobe Idee, wo du hin willst? Dann können wir das gleich hier bewerben. Dann können die Leute Mystica direkt bei dir Probe spielen.
Ja, es ist eine grobe Idee, aber ich gehe davon aus, dass ich auf dem Feencon sein werde. Ich gehe davon aus, dass ich auf der Nordcon sein werde.
Okay, die klassisch großen, alles klar.
Ja, ich habe auch ein paar kleinere dabei, aber da ist es halt noch nicht sicher. Da muss ich teilweise noch gucken, ob da Fremdsysteme überhaupt erlaubt sind, weil es sind teilweise halt Hauscons.
Okay, ich habe gesehen, dass ihr auch auf den namenlosen Tagen ab und zu mal wart, ne?
Da werde ich auf jeden Fall auch wieder versuchen hinzufahren. Die Con kann ich nur empfehlen.
Das höre ich so oft, ey. Ich war da noch nie.
Ja, da kann ich, da habe ich auch damals eine Rezension zu denen geschrieben. Also ich muss sagen, ich war da echt begeistert, was die da auf die Beine stellen. Das ist so eine typische, urige, kleine, aber doch sehr professionell organisierte Con, die einfach funktioniert. der einzige Kritikpunkt bei denen, den ich habe, dass man keine Spielrunden voranmelden kann, sondern man muss sich seine Leute zusammensuchen und wenn man sie hat, dann kriegt man einen Tisch. Und das ist halt ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert, aber es scheint für sie zu funktionieren und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das ist wirklich der einzige Kritikpunkt. Also das kann man echt nur empfehlen. Die haben ordentliche Räumlichkeiten, die haben eine ordentliche Organisation, die haben Ansprechpartner, die immer wissen, was Phase ist. Und sie liefern zu gewissen Zeiten, also nicht durchweg, aber auch ordentliches Essen ran. Also man kann echt nicht meckern.
Okay, muss da vielleicht doch mal hin. Kann ich außerdem wieder mal einen Kumpel treffen, der geht da nämlich immer hin.
Da bin ich wieder ein bisschen zwiegespalten. Ich kann diese Con nur jedem empfehlen, aber ich hoffe natürlich, dass nicht jeder hingeht und das Ding irgendwann völlig überlaufen ist.
Bevor wir jetzt komplett abschweifen vom Thema, beenden wir das. Ihr könnt hinterher noch ein bisschen weiter schwatzen. Und deswegen danke ich dir erstmal, Henning, dass du Zeit hattest, aber wobei nach 30 Jahren ein bisschen Zeit ist vermutlich einfach gewesen für uns zu finden.
Das möchte ich jetzt auch gerne einmal noch dazu sagen, Philipp. Du hast die ganze Zeit gesagt, das ist Entwicklung. Das stimmt einfach nicht. Dieses Spiel hat 4 Versionen. Die 5. ist gerade in der Entwicklung. Und damit ist es nicht anders als jedes andere Rollenspiel. Es hat Veröffentlichungen auf der eigenen Seite und es wird teilweise, es wird nur nicht verkauft. Ansonsten muss ich sagen, ist dieses Rollenspiel genauso wichtig, genauso viel wert wie alle anderen, die dort draußen rumlungern.
Das klingt nett.
Patrick beeft sich mit mir und das kommt bestimmt bloß jetzt, weil wir beim Wrestling aus Spaß gesagt haben, wir gehen beide zum Training und schmeißen uns auf die Matten. Und ich glaube, du willst jetzt hier eine Storyline schon anfangen und mal schauen, ich werde dich voll auf die Matte klatschen demnächst.
Das liegt einfach daran, dass du uns 4 Reihen von oben hingesetzt hast.
Von da klatscht es nicht besser.
Das stimmt.
Okay. Dann reden wir gleich noch ein bisschen off-topic weiter, wie wir uns schlagen werden. Und bis dahin natürlich, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne 5 Sterne Apple iTunes. Gerne auch Kommentare, das geht mittlerweile auch bei Spotify überraschenderweise. Und ja, vielen Dank nochmal. Natürlich an Patrick, dass du Zeit hast, an Henning sowieso.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und bis zur nächsten Folge.
Macht's gut da draußen. Schlaft schön.